Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Lieblingspodcast zu gesunder Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu Episode 175. Es geht im Januar weiter mit den Gewichtsthemen im Podcast. Ich glaube, ich habe das in der letzten Episode angekündigt, dass ich einfach, weil das Thema Abnehmen im Januar halt so omnipräsent ist, das gerne auch hier in den Podcast mit reinnehme. Aber natürlich kriegst du hier keine Diät-Tipps, sondern wir gucken uns das sehr kritisch an, was dahinter steckt. Und zwar geht es heute um den Setpoint. Ich werde tatsächlich immer mal wieder gefragt, lässt sich der Setpoint verändern? Ist das Gewicht genetisch vorprogrammiert? Was sind denn wirklich die Fakten? Was sind denn Mythen? Und was ich noch ergänzt habe, ist, worauf kommt es denn eigentlich an? Gewichtsthemen sind das, was die Leute gerade beschäftigt. Und es ist zwar innerhalb meiner Bubble jetzt nicht so präsent, aber das täuscht tatsächlich. Also wenn ich nur mich einen Schritt sozusagen nach draußen begebe, dann sind wir hier mit Diät-Challenges und Selbstoptimierungs-Challenges im Januar konfrontiert. Und falls du dem gerne etwas entgegensetzen möchtest und falls du gerne ein Kontrastprogramm möchtest, dann kannst du auch nochmal im Podcast ein paar Episoden zurückgehen. Es ist wieder Anfang Januar eine Selbstfürsorgewoche gelaufen und ich hatte die kurzerhand dieses Jahr in den Podcast verlegt, weil es für mich am einfachsten war. Und wenn du möchtest, darfst du dir die Episoden gerne nochmal anhören oder überhaupt zum ersten Mal anhören oder auch natürlich später im Jahr. Wie komme ich jetzt auf dieses Thema Setpoint? Die Idee kam mir, als ich den ersten Umbruch von meinem zweiten Buch, das jetzt im April erscheint, korrigiert habe. Und der Umbruch, das ist, wenn das Manuskript dann im Satz war und man bekommt dann ein PDF und das schaut dann im Prinzip schon aus wie das fertige Buch. Und da gibt es natürlich auch noch so einiges zu korrigieren. Und ich habe im Buch die These aufgestellt, warum Diäten scheitern, und die Kurzfassung ist, wir wollen zu schnell zu viel. Und dann geht der Körper in den Notmodus und wir haben eine metabolische Anpassung und dann in der Regel auch wieder eine Gewichtszunahme. Zumindest passiert es bei sehr vielen Diäten. Und diese Gewichtszunahme, die bestätigt die Setpoint-Theorie. Und die habe ich tatsächlich im Buch aus Platzgründen rausgenommen und habe mir gedacht, das wäre ja mega gut, das mal im Podcast zu besprechen. Und die Frage, die ich mir nämlich gestellt habe, als ich jetzt so das Buch korrigiert habe und auch nochmal drüber nachgedacht habe, wird die Setpoint-Theorie ausgehebelt, wenn diese metabolische Anpassung nicht stattfindet? Also es gibt ja durchaus Menschen, die ihr Körpergewicht verändern und auch, ich sage jetzt mal, drastisch verändern und die diese Veränderung ohne große Anstrengung aufrechtzuerhalten. Und es scheint ja dann auch irgendwie für das Gehirn okay zu sein. Und dann haben wir einen Großteil der Diäten, die scheitert, weil wir eben diese metabolische Anpassung haben. Also das bedeutet, dass der Stoffwechsel sich auf dieses begrenzte Nahrungsangebot anpasst, beispielsweise den Grundumsatz dann senkt und eigentlich so an allen Ecken und Enden versucht, Energie zu konservieren, Energie zu sparen, und es geraten beispielsweise auch die Hunger- und Sättigungshormone durcheinander, sodass wir ja mit einer größeren Wahrscheinlichkeit die Arschbombe in die Naschschublade oder in die Kuchentheke beim Bäcker machen. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, ob diese Setpoint-Theorie eigentlich nur aufrechterhalten werden kann, wenn diese metabolische Anpassung geschieht. Und was ist denn jetzt eigentlich der Setpoint? Setpoint bedeutet oder heißt auf Deutsch übersetzt Sollwert. Also es ist eigentlich die Sollwerttheorie. Und ihren Ursprung hat sie in den 1950er Jahren, und zwar hat der Wissenschaftler Gordon C. Kennedy die These aufgestellt, dass durch den Verzehr von Fett Signale an das Gehirn gesendet werden, die dabei helfen, den Fettverbrauch und die Fettaufnahme des Körpers zu regulieren. Also dass wir so eine Art Rückkopplung haben, dass das, was wir verzehren, das Gehirn registriert und dann sozusagen Signale ausgesendet werden, wenn das Gehirn dann meint, jetzt ist es genug. Und 1982 erweiterten die Ernährungsforscher William Bennett und Joel Kennedys das Konzept, als sie die Sollwerttheorie oder die Setpoint-Theorie entwickelten. Und die Theorie geht davon aus, dass der menschliche Körper einen vorgegebenen Sollwertbereich für Gewicht oder Fettmasse hat. Und dieser ist im Gehirn festgelegt. Und es gibt verschiedene kompensatorische physiologische Mechanismen, die diesen Sollwert aufrechterhalten und Abweichungen davon verhindern sollen. Also ich habe es gerade schon angesprochen, es sind Rückkopplungssysteme im Einsatz und die sind auch entscheidend, wenn der Zustand, also sozusagen der Ist-Wert von diesem festgelegten Sollwert abweicht, die dann das Körpergewicht wieder in Richtung dieses Sollwerts lenken sollen. Und diese genauen Mechanismen, die sind weitestgehend unklar. Also man vermutet da, dass es hormonelle Mechanismen, dass es neuronale Mechanismen gibt. Und das ist wirklich eine Theorie. Also die Setpoint-Theorie, das ist nicht bewiesen. Und wie das bei jeder Theorie so ist, es gibt natürlich auch Kritikpunkte oder bei jeder Hypothese gibt es auch Kritikpunkte. Und zwar kann die Setpoint-Theorie nicht erklären, warum die Menschen in den westlichen Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten dicker geworden sind. Also die Kritik ist, wenn das Gewicht doch genetisch vorprogrammiert ist, warum wiegen wir dann nicht durchschnittlich dasselbe wie vor 50 Jahren oder vor 70 Jahren? Und es erklärt beispielsweise auch nicht, warum ein hohes Körpergewicht, was ja auch pathologisiert als Adipositas bezeichnet wird, in sozioökonomisch schwächeren Bevölkerungsgruppen oder nach bestimmten Lebensveränderungen häufiger auftritt. Also solche Lebensveränderungen, das sind oft so neue Lebensabschnitte, wie zum Beispiel jemand fängt an, eine Lehre zu machen oder fängt an zu studieren oder heiratet oder bekommt Kinder. Und die Setpoint-Theorie berücksichtigt auch nicht, dass es körperliche und psychische Faktoren sowie bestimmte Medikamente gibt, die massive Gewichtsveränderungen verursachen können. Also psychische Faktoren werden zum Beispiel Depressionen, aber auch Erkrankungen, Essstörungen, Krebs, bestimmte Medikamente, beispielsweise Cortisol, die sich auf das Körpergewicht auch auswirken können. Was zumindest gesichert scheint, ist, dass es Regelkreise, also irgendwelche regulatorischen Mechanismen gibt im Körper und diese scheinen aber asymmetrisch zu sein. Das bedeutet, dass wir zwar über Mechanismen verfügen, das sind sogenannte homöostatische Mechanismen, also Mechanismen, die versuchen, ein Gleichgewicht beizubehalten, die eine Gewichtszunahme gegenüber eines Gewichtsverlusts begünstigen. Und das ist gemeint mit asymmetrisch. Also es geht nicht gleich leicht sozusagen in beide Richtungen. Und warum wir wahrscheinlich diese Gewichtszunahme bevorzugen, also warum das Gehirn diese Gewichtszunahme bevorzugt, das war vermutlich ein Überlebensmechanismus zum Schutz vor einer künftigen oder zukünftigen Hungersnot, weil wir ja erst seit sehr, sehr kurzer Zeit und natürlich auch nicht überall auf der Welt und auch nicht jeder Mensch, also auch nicht in Deutschland, aber die meisten Menschen wahrscheinlich in Deutschland genügend Essen, sage ich jetzt mal, auf dem Tisch haben und wir eben nicht mehr jeden Tag um unser Überleben, also im Sinne von haben wir genug zu essen, kämpfen müssen. Also wie gesagt, da gibt es ganz, ganz sicher auch Ausnahmen. Ich denke mal, für den Großteil in Deutschland wird das der Fall sein. Weitere Kritikpunkte sind, dass einige ForscherInnen diese Theorie für zu vereinfachend halten. Also die Theorie, die geht beispielsweise auch davon aus, dass dieser Sollwert einer Person früh im Leben festgelegt wird und auch eine große genetische Komponente hat und relativ stabil auch bleibt, sofern er nicht durch bestimmte Bedingungen verändert wird. Und wir haben aber eigentlich grundsätzlich im Leben solche Faktoren. Das sind Geburt, also Kinder kriegen, Menopause, wir werden älter, wir haben vielleicht eine Umgebung, in der es leichter ist, sich zu überessen und wir bekommen vielleicht bestimmte Krankheiten und all diese Faktoren, es gibt noch sehr viel mehr, können im Laufe des Lebens diese Sollwerte verändern. Und deshalb glauben auch Menschen, die an die Setpoint-Theorie glauben, dass die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens nicht nur einen, sondern auch mehrere Sollwerte haben können. Die Setpoint-Theorie ist aber nicht die einzigste Theorie, die diese regulatorischen Mechanismen des Körpers zum Gewicht beschreibt, sondern es gibt auch noch eine alternative Theorie, und zwar wird die Settling-Theorie genannt. Das hört sich so ähnlich an, also Setpoint-Theorie, und diese alternative Theorie ist die Settling-Theorie. Und die wurde vom Adipositas-Forscher James Hill entwickelt, und im Gegensatz zur Setpoint-Theorie beschreibt die Settling-Point-Theorie, dass das Körpergewicht nicht durch einen festen biologischen Mechanismus gesteuert wird, sondern durch ein dynamisches Zusammenspiel von Verhalten, Umwelt und Genetik. Und sie geht davon aus, dass Veränderungen des Körpergewichts eher mit den Ernährungs- und Aktivitätsmustern zusammenhängen, die sich Menschen im Laufe der Zeit als Gewohnheiten sozusagen aneignen. Und wie sich diese dann mit ihren genetischen Veranlagungen, ihrem Ernährungswissen und ihrer Umgebung überschneiden. Also es muss mindestens ein Parameter beteiligt sein, der diese sogenannte Homöostase, also das Gleichgewicht im Körper, durcheinander bringt. Wir haben gerade schon die Lebensabschnitte angesprochen, und diese Parameter, die haben dann Auswirkungen darauf, wo sich das Körpergewicht beispielsweise neu einpendelt. Und als Beispiele werden da genannt, also wir haben zum Beispiel Hilfsmittel in unserem Leben, das wäre zum Beispiel ein Auto, also wenn ich so an meine Kindheit denke, ich hatte einen Bus, ich habe in einem Vorort gewohnt und der Bus, der ist nicht so furchtbar oft gefahren, das heißt, wir hatten als Fortbewegungsmittel ein Fahrrad, ich konnte mich nicht unbedingt darauf verlassen, dass meine Eltern mich irgendwo hingefahren haben oder hinfahren konnten, die waren auch selbstständig. Und als ich dann 18 wurde, hatte ich mein erstes Auto, und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass ich sehr, sehr viel weniger Fahrrad gefahren bin, weil es war ja sehr viel bequemer, sich ins Auto zu setzen und einfach irgendwo hinzufahren, als jetzt sich da einen abzustrampeln, weil ich komme aus Bayern und wir hatten da ziemlich viele Berge. Andere Parameter können zum Beispiel auch größere Portionen sein oder Essen als Regulationsmechanismus. Und das ist auch so, was ich vielleicht aus meinem eigenen Leben sagen kann. Ich habe jetzt als Erwachsene sehr viel weniger Zeit, mich sportlich zu betätigen. Also als Kind haben wir das irgendwie so nebenbei gemacht, also irgendwie sich sportlich zu betätigen oder in Bewegung zu sein. Das war sowas Automatisches für uns. Wir sind viel Fahrrad gefahren, wir sind ins Schwimmbad gegangen, wir sind inline geskatet oder dann Schlittschuh gefahren im Winter oder haben sonst irgendwelche Spiele gespielt, die irgendwie aktiv waren, oder Federball oder Hüpfgummi. Und das hat jetzt zumindest bei mir im Alter nachgelassen. Also natürlich spiele ich noch mit meinen Kindern und wir gehen auch auf den Spielplatz und solche Sachen. Aber das ist, würde ich sagen, ein anderes Aktivitätslevel, das ich jetzt habe im Vergleich zu dem, was ich so als Kind an den Tag gelegt habe. Es gibt natürlich auch Kritikpunkte an der Settling-Point-Theorie. Die sei zwar flexibler als die Setpoint-Theorie, aber auch zu unpräzise, um die Komplexität von Körpergewicht und Stoffwechsel vollständig zu erklären. Und zwar gibt es da so ein paar Kritikpunkte. Also sie würde biologische Faktoren unterschätzen. Also sie berücksichtigt zwar Faktoren wie eine genetische Prädisposition und biologische Steuerungsmechanismen, wie beispielsweise die hormonelle Regulation. Ich habe im Podcast ja auch schon oft von Leptin und Ghrelin gesprochen, also die Hunger- und Sättigungshormone. Und Die Settling-Point-Theorie würde eben diese biologischen Faktoren nicht ausreichend berücksichtigen, obwohl diese nachweislich eine wichtige Rolle spielen. Auch hier ist ein Kritikpunkt, dass sie sehr vereinfacht ist. Also es bleibt zum Beispiel vage, wie genau Umwelt und Verhalten das Gewicht beeinflussen und wie auch die Faktoren miteinander interagieren. Und sie berücksichtigt auch so komplexe Mechanismen wie die neuronale Steuerung des Appetits oder psychologische Aspekte, wie zum Beispiel Stressessen, nur am Rande. Wir haben auch hier eine fehlende Vorhersagekraft. Also während die Theorie erklärt, dass sich das Gewicht durch Änderungen in Verhalten oder Umwelt anpassen kann, kann sie aber keine genauen Vorhersagen darüber liefern, wie schnell oder in welchem Ausmaß solche Anpassungen stattfinden. Und wenn da jetzt natürlich die Wissenschaftlerin in mir spricht, ist sofort mein Kritikpunkt, ja, habe ich aber auch eine fehlende praktische Anwendung. Also was will ich mit einer Theorie, die ich eigentlich ja nicht wirklich anwenden kann? Also was nützt die mir dann? Manche sagen auch, wir haben keine klare Unterscheidung zum Setpoint. Also manche KritikerInnen sehen die Settling-Point-Theorie nur als eine Erweiterung oder eine Umformulierung der Setpoint-Theorie, ohne dass sie das Konzept vollständig ersetzen könnte. Und der letzte Kritikpunkt, den ich anführen möchte, ist ein unzureichender Fokus auf soziale und kulturelle Einflüsse. Also obwohl die Theorie Umweltfaktoren berücksichtigt, wird häufig kritisiert, dass sie die wachsende Bedeutung von sozialen Normen, ich sage da nur Stichwort Körperbild, von Werbung, von Social Media, von kulturellen Essgewohnheiten auf das Essverhalten und das Körpergewicht nicht ausreichend analysieren würde. Also so als kurzes Zwischenfazit, sowohl die Setpoint-Theorie als auch die Settling-Point-Theorie, das sind wissenschaftliche Ansätze, die einen Teil erklären, aber halt auch nicht so eine umfangreiche Erklärung liefern können und auch in der praktischen Anwendung nicht wirklich präzise sind. Und deshalb gibt es noch zwei weitere Modelle. Und zwar habe ich die auch mitgebracht, die will ich kurz ansprechen. Das ist das General Model of Intake Regulation, also das allgemeine Modell der Nahrungsaufnahmeregulierung. Und das ist ein weiteres wissenschaftliches Konzept, das versucht, die Regulation der Nahrungsaufnahme umfassend und interdisziplinär zu erklären. Also es kombiniert biologische, psychologische und umweltbezogene Faktoren, die die Menge, die Häufigkeit und Auswahl unserer Nahrung beeinflussen. Und das Modell soll die Komplexität der Nahrungsaufnahme und auch deren Steuerung in einem ganzheitlichen Rahmen abbilden. Also dieses General Model of Intake Regulation hebt hervor, dass die Regulation der Nahrungsaufnahme kein isolierter Prozess ist, sondern durch das Zusammenspiel vieler Einflüsse gesteuert wird, die auch individuell variieren können. Und man könnte jetzt auch sagen, dass sie diese beiden Theorien, also die Setpoint-Theorie und die Settling-Point-Theorie kombiniert, da sie umweltbedingte und psychologische Faktoren besser berücksichtigt. Und sie sagt halt, es gibt möglicherweise ein genetisch festgelegtes Sollgewicht oder eine festgelegte Nahrungsaufnahmemenge, aber jede Änderung im System kann potenziell einen neuen Sollwert schaffen, der dann verteidigt wird und der häufig oder ich sag's mal wahrscheinlicher eher höher liegt als tiefer. Und anhaltende langfristige Änderungen der Umwelt können auch eine anhaltende Änderung des Körpergewichts auslösen. Und das Ausmaß dieser Gewichtsänderung hängt aber von der individuellen Reaktion auf diesen Umweltreiz aus. Und diese individuelle Reaktion ist wiederum bedingt durch genetische Faktoren. Und auch hier gibt es natürlich Kritik an dem Modell. Also es konzentriert sich nur auf die Nahrungsaufnahme und nicht auf den Verbrauch als kompensierenden Faktor. Und auch hier wird dann wieder gesagt, es ist zwar jetzt etwas komplexer als die beiden Modelle, die ich zuerst angesprochen habe, aber letztendlich ist es alles so kompliziert und so komplex, dass es wieder auch nur eine übervereinfachte Darstellung der zusammenwirkenden Faktoren ist. Und das vierte Modell, das ich mitgebracht habe, ist das Dual Intervention Point Modell. Und das ist eine Theorie zur Regulation des Körpergewichts, die zwei wichtige Schwellwerte beschreibt. Also es gibt hier in dieser Theorie einen oberen und einen unteren Interventionspunkt. Und dieses Modell erweitert die klassische Setpoint-Theorie und berücksichtigt die Flexibilität des Körpergewichts und auch die Dynamik zwischen biologischen, psychologischen und umweltbedingten Faktoren. Und was ist jetzt dieser obere und untere Interventionspunkt, fragst du dich vielleicht. Der obere Interventionspunkt markiert das Gewicht, ab dem der Körper Mechanismen aktiviert, um eine weitere Gewichtszunahme zu verhindern. Und dazu gehören eine reduzierte Nahrungsaufnahme, ein gesteigerter Energieverbrauch und hormonelle Anpassungen. Das ist zum Beispiel auch was ich im Buch beschreibe, jetzt im zweiten Buch. Es gibt Studien, da haben Forschende versucht, Menschen zu mästen und auch da ergreift der Körper kompensatorische Maßnahmen. Also man kann ganz vereinfacht sagen, wenn sehr, sehr viel reinkommt, dann geht der Körper auch sehr verschwenderisch sozusagen mit dem um. Da scheiden wir einiges an Nahrung wieder aus, was nicht richtig verdaut und verwertet wurde. Und auch hier ist es unheimlich schwierig, wenn Forschende versuchen, das vorauszuberechnen, wenn jetzt Menschen eine bestimmte Kalorienanzahl beispielsweise bekommen oder eine bestimmte Essensmenge bekommen, in welcher Zeit sie dann wie viel zunehmen. Und das wird häufig überschätzt und das, und daran kann man sehen, also der Körper hat auch kompensatorische Mechanismen, wenn ein Überangebot an Nahrung beispielsweise da ist. Und auf der anderen Seite gibt es den unteren Interventionspunkt und das ist das Gewicht, unter dem der Körper beginnt, die Nahrungsaufnahme zu steigern und den Energieverbrauch zu senken, um eine weitere Gewichtsabnahme zu verhindern. Also das ist, ich sage jetzt mal, das Typische, wenn jemand eine Diät macht und dann der Körper in diesen Notmodus geht, von dem ich so oft spreche. Und zwischen diesen beiden Punkten liegt eine flexible Gewichtsspanne, in der der Körper weniger strikt regulierend eingreift. Und innerhalb dieser Spanne wird das Körpergewicht stärker durch Umweltfaktoren, zum Beispiel durch die Verfügbarkeit von Nahrung, durch eine körperliche Aktivität und durch unser Verhalten, also zum Beispiel unsere Essgewohnheiten, beeinflusst. Und dieses Modell erklärt diese leichten Gewichtsschwankungen auch sehr gut, die man vielleicht jetzt auch zum Beispiel nach Weihnachten hat. Also ich weiß es nicht, ich wiege mich nicht, deshalb kann ich es dir nicht sagen. Aber es hilft zu verstehen, warum das Körpergewicht in so einem bestimmten Rahmen schwanken kann, ohne dass es starke biologische Gegenmaßnahmen vom Körper gibt, die dann eingreifen. Und dieser Rahmen, in dem das Körpergewicht so natürlicherweise schwanken kann, ohne dass der Körper gleich oder das Gehirn, genauer gesagt, gleich in diesen Panikmodus verfällt, der wird so etwa auf 5 bis 10 Kilo geschätzt. Und das würde jetzt zum Beispiel bedeuten, ich habe ja gerade gesagt, dass innerhalb dieser Spanne das Körpergewicht stärker durch Umweltfaktoren und Verhalten beeinflussbar ist. Also innerhalb dieser Spanne kann es dann zum Beispiel einen Unterschied machen, wie viele Ballaststoffe ich esse, also wie energiedicht zum Beispiel meine Nahrung ist oder ob ich jetzt sehr viele gesüßte Getränke zum Beispiel konsumiere oder ob ich hauptsächlich Wasser trinke. Und ich möchte jetzt hier an keiner Stelle irgendwie ein Lebensmittel oder ein Getränk schlecht reden oder eins besser reden. Es geht wirklich darum, dass man ja durch so Kleinigkeiten am Tag ein bisschen mehr Energie oder ein bisschen weniger Energie zu sich nehmen kann. Und das könnte es dann zum Beispiel erklären, dass wenn zum Beispiel manche Leute, die nehmen ja dann so 5 bis 10 Kilo ab, ohne dass sie groß was verändern, ne? Vielleicht irgendwie nur so eine Kleinigkeit. Wir haben das oft irgendwie so bei, ich sag jetzt mal, Männern in den mittleren Jahren, ne, die bekommen in der Ernährungsberatung aber das oft, die bekommen dann eine Diagnose und dann beschäftigen sie sich so das erste Mal überhaupt mit ihrem Essverhalten und machen dann so ein paar kleine Anpassungen und das hat dann so einen ganz großen Effekt, ohne dass der Körper irgendwie in Panik verfällt und die nehmen dann ein paar Kilo ab und können das ganz leicht halten und das würde dann eben genau, diesen Rahmen für diese Erklärung durch dieses Modell bieten. Die Kritikpunkte sind auch hier wieder, dass die genauen Mechanismen unklar sind, dass sich diese Interventionspunkte nicht genau bestimmen lassen und dass auch psychologische Aspekte, ne, wie Essverhalten oder Stress nicht wirklich tiefgehend erklärt wird. Also auch hier so ein kurzes Zwischenfazit. Es gibt sehr viele Modelle, die versuchen, diese regulatorischen Mechanismen vom Körpergewicht zu erklären. Die haben alle ihre Vorteile, die haben alle ihre Kritikpunkte und kein Modell kann es wirklich so umfassend erklären und deshalb hat sich auch kein Modell so richtig durchgesetzt. Und trotzdem bekomme ich ganz oft die Frage, oder vielleicht gibt es auch so viele Modelle, weil das eine Frage ist, die halt so vielen wirklich, ich sage es mal, auf der Seele brennt. Kann ich denn meinen Setpoint verändern, falls es den geben sollte? Oder diese Set-Range oder eben diese regulatorischen Mechanismen des Körpergewichts. Und es gibt da viele Hinweise darauf, dass es schwierig sein kann, den Sollwert drastisch zu ändern. Und wenn wir uns ja die wissenschaftliche Datenlage zum vorsätzlichen Gewichtsverlust ansehen, dann zeigt sich, dass je höher der Gewichtsverlust war, umso unwahrscheinlicher ist auch, dass dieser gehalten werden kann. Und auch je höher das Ausgangsgewicht, umso unwahrscheinlicher ist es, mit einer Diät in einen laut BMI-Definition in Anführungszeichen normalgewichtigen Bereich zu kommen. Und es ist wahrscheinlich, dass wir das Gewicht innerhalb der oberen und unteren Interventionsgrenzen beeinflussen können, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass wir über einen längeren Zeitraum deutlich darunter oder darüber gehen können, wobei, das habe ich auch schon gesagt, darüber gehen leichter zu sein scheint. Also es scheint leichter zu sein, dieses Sollgewicht, ganz egal, wie ich das jetzt nenne, eher nach oben zu schieben als nach unten. Und besonders Diäten, die eine metabolische Adaptation zur Folge haben, die scheinen den Setpoint eher nach oben zu schieben. Ich habe das in der letzten Woche in der Podcast-Episode ganz, ganz ausführlich erklärt und es gibt auch eine Podcast-Episode zum rechnerischen Kaloriendefizit und zum realen Energiemangel. Ich werde die natürlich auch verlinken. Und es geht im Prinzip darum, dass wenn wir zu schnell zu viel wollen, dann gehen wir vielleicht mit der Nahrungsaufnahme so weit nach unten und tun dann vielleicht noch Bewegung obendrauf schlagen, ja, dass der Körper in einen realen Energiemangel kommt. Also selbst wenn jemand viel Körpergewicht mit sich rumträgt und man dann ja sagen könnte, in der Fettmasse am Körper ist ja sehr viel Energie gespeichert, heißt es aber nicht, dass man auch unbegrenzt und beliebig darauf zugreifen kann. Also man kann am Tag nur eine bestimmte Menge Energie aus dem eigenen Fettgewebe gewinnen, um sozusagen so einen Mangel auszugleichen. Und auch das kann man nicht ganz genau bestimmen. Und ne, wo dieser Wert genau liegt, das weiß man nicht. Also vermutlich so bei 150 bis 300 Kilokalorien pro Tag, wenn man einen sehr gut funktionierenden Fettstoffwechsel hat. Und wenn man trainiert ist, dann kann es sein, dass es etwas mehr noch geht. Aber dieser Bereich, der ist wirklich klein. Und wenn wir dann mit unserer Energieaufnahme unter diesen Bereich kommen, dann passiert es, dass der Körper in einen realen Energiemangel geht und dann eben diese kompensatorischen Mechanismen anschmeißt. Das nennt sich dann metabolische Adaptation, damit ja dieser reale Energiemangel eben nicht bestehen bleibt. Und jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Hypothese. Also ich habe ja mir beim ersten Umbruch bei der Korrektur überlegt, machen diese Theorien eigentlich nur wirklich Sinn, wenn es auch eine metabolische Anpassung gibt. Ich habe es ja am Anfang gesagt, dass wenn man eine Diät macht und dann das Gewicht runtergeht und wieder hochgeht, dann bestätigt es ja sozusagen die Setpoint-Theorie, dass der Körper auf diesen Sollwert, der im Gehirn festgelegt ist, wieder hinkommen möchte. Und ich glaube jetzt persönlich nicht, dass sich das Körpergewicht beliebig verändern lässt, da wir alle unterschiedliche genetische Voraussetzungen mitbringen und dass diese auch stark sind. Also es gibt ja verschiedene Zwillingsstudien beispielsweise, wo man dann abschätzen kann, inwieweit das Körpergewicht genetisch ist und inwieweit das Körpergewicht durch Umweltfaktoren beeinflusst wird. Also beispielsweise, wenn eineiige Zwillinge nicht zusammen aufwachsen, sondern in verschiedenen Haushalten und die Varianz, also diese Abweichung vom Körpergewicht, die ist oft auch in erwachsenen Jahren, selbst wenn sich diese Zwillinge ihr Leben bis dahin nicht kennengelernt haben, oft relativ gering. Also das Körpergewicht scheint eine sehr hohe genetische Komponente zu haben und die Studien sprechen da so von 70-80%, was aber nicht heißt, dass es einfach genetisch festgelegt ist und das sozusagen in Stein gemeißelt ist und dann kann man da nichts mehr daran machen. Das stimmt nicht. Also du kannst schon dein Körpergewicht beeinflussen, aber halt nicht beliebig. Und für mich erklärt keins der Modelle wirklich befriedigend, wie das Körpergewicht festgelegt ist und wie es verändert werden kann. Und ich persönlich glaube am ehesten, also wie gesagt, wir sind noch bei meiner persönlichen Hypothese, ich glaube am ehesten so eine Kombi von Settling Point und dem Dual Intervention Modell. Na, also dass wir dieses Zusammenspiel von genetischen Faktoren, von Umweltfaktoren, von Verhalten haben. Und dass es eben auch diesen Bereich gibt, wo der Körper oder das Gehirn, muss man eigentlich genauer sagen, da ziemlich entspannt ist, wenn es da ein bisschen hin und her schwankt. Aber sobald wir eben versuchen, das Körpergewicht sehr drastisch darunter oder darüber zu bringen, ja, springen dann diese ganzen Notmechanismen an. Und ich frage mich auch häufig, ne, warum glauben Menschen, dass sie noch das Körpergewicht zum Beispiel haben sollten, als sie ja in der Pubertät waren oder als sie Jugendliche waren oder als sie vielleicht gerade ihren Schulabschluss gemacht haben? Also ne, warum sollte ich noch das Körpergewicht haben von damals, als ich 16 war? Mein Leben ist ja jetzt ein ganz anderes. Also ich habe eine ganz andere Zeitgestaltung. Ich habe es mir heute beispielsweise wieder gedacht, meine Nachmittage, meine Abende, die sind nicht mehr zu meiner freien Verfügung. Also ich habe die, ich fahre die Kinder irgendwie zum Sport oder hole die irgendwo ab oder keine Ahnung, zu FreundInnen, wenn sie da nicht hinlaufen können oder bin sonst irgendwie unterwegs mit den Kindern, muss Abendessen machen, das darf alles auch eine gewisse Struktur haben, ne, weil ich halt auch nicht sagen kann, ja, Kinder, geht doch mal um 11:30 ins Bett, ist ja egal, wenn ihr morgen um 6 wieder aufstehen müsst, das geht halt alles nicht. Also mein Leben ist nicht mehr so, als wie ich 16 war. Ne? Ich habe eine ganz andere Verantwortung, ich habe natürlich auch viel mehr Stress, ich muss ja jetzt auch meinen eigenen Haushalt führen. Ich habe mir da als Kind keine Gedanken so richtig gemacht, ja, wie da das Essen in den Kühlschrank kommt. Natürlich wusste ich, dass meine Mutter oder mein Vater da einkaufen müssen dafür, aber ich musste das ja selber nicht machen oder ich habe vielleicht geholfen, aber ich war halt nicht dafür verantwortlich. Und das Gewicht verändert sich, glaube ich, auch dadurch. Ich sehe es zum Beispiel auch bei meinem Mann, der hat gar nicht mehr so viel Zeit eigentlich für seine Hobbys oder so, ne? Weil eben die Kinder, weil wir mit den Kindern sehr viel unserer Zeit verbringen und dann arbeiten wir ja noch beide, dann haben wir vielleicht einen Fahrtweg. Also das Leben ist ja auch ein ganz, ganz anderes. Und warum ich auch körperlich nicht mehr so aktiv möglicherweise bin, ne, wie als Kind, liegt auch daran, dass ich tatsächlich die Zeit nicht mehr habe oder vielleicht mir auch die Zeit nicht mehr nehme. Also, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Warum glauben so viele, dass das Gewicht gleich bleiben soll, wenn sich doch das Leben so, so, so sehr verändert? Nur mal ganz abgesehen davon, dass ich auch 2 Kinder bekommen habe und das ja natürlich auch maßgeblich meinen ganzen Körper verändert hat. Und ich glaube aber auch, dass wirklich diese Genetik, diese Überlebensmechanismen, ne, so dass halt auch der Setpoint, falls es denn den geben sollte, oder dieser Interventionsbereich oder dieser Settling-Bereich, kann man es auch nennen, sich eher nach oben verschiebt. Natürlich dann auch ja dazu führt, dass wir leichter zunehmen als abnehmen. Und dann passieren natürlich auch wieder eine Menge Dinge. Ne? Je höher das Gewicht, umso wahrscheinlicher sind dann direkte oder indirekte Faktoren, die eine mögliche Negativspirale noch anfeuern oder verstärken. Ich habe das ganz oft in der Beratung, dass beispielsweise KlientInnen von mir so an diesem Punkt sind, wo sie sagen, ich darf jetzt eigentlich nicht mehr zunehmen, weil dann kann ich das und das nicht mehr machen. Also ich musste zum Beispiel an eine Klientin von mir denken, die hatte eine Reitbeteiligung und ihr wurde halt sehr klar gesagt, dass wenn sie zunehmen würde, dass sie dann ihr die Reitbeteiligung kündigen. Und das sind halt alles so Dinge, das hat natürlich bei ihr auch einen unfassbar großen Stress verursacht. Das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass sie, dass es ihr Risiko eigentlich für so ein emotionales Essverhalten sich erhöht hatte. Sie hat dann versucht, sich Essen zu verbieten, weil sie ja so Angst hatte vor dieser Gewichtszunahme. Naja, auch eine berechtigte Angst. Das will ich ja gar nicht auch irgendwie kleinreden. Und das hatte dann eigentlich ganz, ganz viele negativen Verstärker. Und auch wenn ich glaube, dass so eine nachhaltige Gewichtsabnahme durch so ein mini, mini kleines Kaloriendefizit theoretisch möglich ist und möglicherweise, wenn der Körper eben auch nie in diese metabolische Adaptation geht, auch, ja, diese Setpoint-Theorie tatsächlich ausgehebelt wird, frage ich mich halt schon in unserer Welt, wie realistisch ist denn eine solche praktische Umsetzung? Ne? Wie gut können denn die Rahmenbedingungen sein für eine mehrgewichtige Person, die in einer Gesellschaft lebt, in der der schlanke Körper der bessere ist? Ne? Also sobald ich Stress habe, sobald ich schlecht schlaf, sobald ich Stress auch in Form von Beschämung oder Stigmatisierung oder Diskriminierung erfahre, ne, das ist natürlich reines Gift für einen gut funktionierenden Fettstoffwechsel, der wird da lahmgelegt. Und dann ist auch wieder die Frage, ne, kann mich das vielleicht aktivieren und in ungesunde Muster führen, wenn ich mein Gewicht vorsätzlich beeinflussen will? Und dass jemand das Gewicht vorsätzlich beeinflussen will, ist ja kein Wunder. Wie gesagt, in der Welt, in der wir leben. Und dann ist wieder die Frage, ne, worauf stützt sich denn meine Motivation für zum Beispiel diese Ernährungsumstellung, die ich mache? Und können diese Regeln, die vielleicht von außen ich dann ja auf mein Essverhalten draufbringe, können die auch individuelle Bedürfnisse berücksichtigt werden? Na, was passiert denn, wenn ich mir Regeln vorgebe und die dann nicht einhalte? Und dann auch eine ganz, ganz wichtige Frage, na, kann ich es denn aushalten, wenn sich mein Körpergewicht verändert? Oder bin ich dann sofort wieder in der Situation, dass ich in dieses ich will zu schnell zu viel reinfalle, ne? Also dass mich das sozusagen aktiviert und ich dann diese Maßnahmen vielleicht intensiviere und damit dann mein System überfordere, ne? Oder kann ich es aushalten, dass sich das Körpergewicht verändert und kann ich diese ruhige Gelassenheit gleichzeitig behalten, dass es vielleicht ganz, ganz langsam vonstatten geht, ne? Damit die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gewichtsveränderung auch wirklich nachhaltig ist, hoch ist. Also es sind ganz, ganz viele Fragen, die sich da natürlich stellen. Und als letzten Punkt wollte ich jetzt eigentlich noch die Beeinflussung des Setpoints durch bariatrische OPs ansprechen, weil es gibt die Hypothese oder es gibt die Beobachtungen, dass bariatrische OPs den Setpoint scheinbar beeinflussen können. Und auch hier ist aber dieser genaue Mechanismus komplex und nicht vollständig verstanden. Und wir müssen uns bewusst machen, dass diese Eingriffe ja nicht nur die Magenkapazität, also ne, wie groß der Magen ist, beeinflussen. Also sie verkleinern die Magenkapazität natürlich, sondern die bewirken ja auch tiefgreifende Veränderungen in physiologischen und hormonellen Systemen, die das Körpergewicht regulieren. Und es ist so, dass nach einer bariatrischen OP das Körpergewicht langfristig reduziert bleiben kann, also selbst auch wenn die Essensmenge später steigt. Und das könnte darauf hindeuten, dass der Körper dann möglicherweise einen neuen Setpoint etabliert hat. Ein Teil der operierten Personen nimmt aber auch wieder zu, teilweise bis zum Ausgangsgewicht oder auch darüber hinaus. Und das spricht dann wieder dagegen, dass der Setpoint dauerhaft geändert wird. Sonst wären ja nach bariatrischen OPs keine Gewichtszunahmen mehr zu erwarten. Und ich merke irgendwie gerade schon, dass ich auch so ein bisschen rumeier, weil wenn man nämlich, also das hat einen Grund, dass ich mir sehr genau überlege, wie ich gerade meine Worte wähle, weil wenn man nämlich hier die Literatur liest, also zum Setpoint, zum Settling Point, zu den Interventionsbereichen, zu der Beeinflussung des Setpoints durch bariatrische OPs, dann gehen die Botschaften wieder sehr schnell in eine ungute Richtung. Also da liest man dann solche Sachen wie, allerdings ist der Erfolg langfristig auch von individuellen Faktoren wie Ernährung, Bewegung und psychologischer Unterstützung abhängig. Und ich finde es extrem schwierig, das dann so zu formulieren, weil das ganz leicht den Eindruck erwecken lassen könnte, dass Menschen die alleinige Verantwortung tragen, wenn das Gewicht nach einer bariatrischen OP wieder ansteigt. Und das ist nicht nur problematisch, sondern das ist auch wissenschaftlich ungenau, da Gewichtszunahmen nach einer OP, nach einer bariatrischen OP oft durch eine Vielzahl von Faktoren bedingt ist. Und viele dieser Faktoren liegen auch außerhalb unserer bewussten Kontrolle. Und das ist gerne eine Botschaft, die ich in dieser Episode dir mitgeben möchte. Es gibt diese Vielzahl von Faktoren und selbst wenn es möglich wäre, den Setpoint theoretisch zu beeinflussen, ist es wirklich realistisch? Ist es wirklich praktikabel? Oder stellen wir uns hier wieder mal die falsche Frage? Also Gewichtszunahmen auch nach einer bariatrischen OP, die sind kein Zeichen von mangelnder Anstrengung oder persönlichem Versagen. Sie sind vielmehr Ausdruck eines hochkomplexen Zusammenspiels von biologischen, psychologischen und umweltbedingten Faktoren. Und anstatt auch hier wieder die Verantwortung allein auf die Betroffenen zu schieben, braucht es da ein unterstützendes Umfeld. Es braucht eine langfristige Begleitung. Es braucht Verständnis und es braucht vor allem auch Akzeptanz. Was ist also die Praxisrelevanz? Worauf kommt es denn wirklich an? Bringt es uns denn wirklich was, wenn wir den Setpoint diskutieren? Und also was ich dir zumindest auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn dir ein Diätprogramm verspricht, deinen Setpoint zu verändern, dann kannst du davon ausgehen, dass dieses Diätprogramm ein Scam ist und dass hier wirklich jemand deinen Geldbeutel erleichtern will. Weil wenn irgendwas in dieser Episode klar geworden sein sollte, ist, dass wir weder genau wissen, ob es einen Setpoint gibt, ja, ob es eine Settling Range gibt und wie sich diese genau beeinflussen lässt. Und ganz egal, welcher Theorie du jetzt persönlich zustimmst oder welche dir als am plausibelsten erscheint, Fakt ist, dass unser Gewicht eine genetische Komponente hat und nicht beliebig veränderbar ist. Also ja, veränderbar, aber nicht beliebig veränderbar und für viele Menschen auch nicht beliebig veränderbar im Sinne von, das könnte ihrer mentalen Gesundheit auch wirklich schaden. Und was ich mir wünsche, dass du mitnimmst aus dieser Episode, ist, dass das Gewicht nicht nur durch einen festgelegten biologischen Setpoint, also Sollwert, gesteuert wird, sondern dass es ein Zusammenspiel aus Genetik, aus Lebensstil, aus psychologischen Faktoren und Umweltbedingungen ist. Und ich hoffe sehr, dass dieses Verständnis dir dabei hilft, realistischere Erwartungen zu haben und dass dir diese Episode auch zeigt, dass es nicht das eine Idealgewicht für alle gibt. Denn wenn wir alle dasselbe essen und uns auf dieselbe Weise bewegen, sind wir trotzdem unterschiedlich. Und für mich geht es sehr viel mehr darum, so eine individuelle Vielfalt und ja auch diese Anpassungsfähigkeit unseres Körpers zu respektieren und ja sich vielleicht als neues Ziel zu setzen, sich auf Gesundheit, Lebensqualität und Wohlbefinden zu konzentrieren, statt jetzt auf eine fixe oder genaue Zahl. Ich persönlich glaube ja, dass sich der Setpoint in einem gewissen Rahmen auch verändern lässt, aber ganz sicher nicht, wenn du dein Gehirn in Angst und Panik versetzt. Und es ist auch die Frage, ob das ein Ziel ist, das für dich hilfreich ist und das dir gut tut. Ja, und vielleicht hast du ja auch eigene Erfahrungen dazu und ich freue mich sehr, wenn du die mit mir teilen möchtest. Also schreib mir sehr gerne, am besten per E-Mail. Auf Instagram geht doch ab und zu die eine oder andere Nachricht runter, weil die dann nach unten rutscht. Aber E-Mail bekomme ich in der Regel alle und beantworte die dann auch. Und mir ist natürlich bewusst, dass ich jetzt diese Frage, die ich aufgeworfen habe, nicht konkret beantworten konnte, sondern dir wieder auch nur Hypothesen und Gedanken liefern konnte. Und ich hoffe aber trotzdem, dass du einiges aus der Episode mitnehmen konntest, dass vielleicht das eine oder andere für dich spannend war. Und für mich ist eigentlich immer so, ja, das größte Kompliment, wenn mir jemand schreibt und sagt, du hast da diese eine Sache im Podcast gesagt, die hat mich einfach nicht losgelassen und deshalb möchte ich da jetzt nochmal nachfragen. Ja, da freue ich mich eigentlich immer so am allermeisten drüber. Und dann bedanke ich mich bei dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und hoffe, dass du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere meinen Podcast und meinen Newsletter. Da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die nochmal tiefer ins Thema Gesundheit und Gewicht einsteigen wollen, kann ich mein erstes Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen und mein zweites Buch erscheint am 2. April 2025. Das kannst du bereits jetzt schon vorbestellen. Es heißt Intuitiv essen, gesünder werden, besser leben bei chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, PCOS, Allergien und Co. Und darin zeige ich auf, wie du trotz chronischer Erkrankung ohne Diät und den Verzicht auf bestimmte Lebensmittel genussvoll und entspannt essen kannst. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antonipost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du der Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Und ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du den Ist doch was du willst Podcast hörst, bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und Diäten hinter sich zu lassen. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.